zwischen Hamburg und Haiti. Götter, Menschen und Dämonen. Bali, die Insel der Sinnsucher. Eine Sendung von Lena Bodewein, ARD Studio Singapur.
Tief orange versinkt die Sonne im Meer. Exotisch geschminkte Tänzer und ausdrucksstarke Sänger spielen den ewigen Kampf von Göttern und Dämonen nach. Bali wirkt in diesem Moment wie sein eigenes Klischee. Aber schon lange bevor der Fremdenverkehr die Insel entdeckte, verehrten die Balinesen stolze Götter an jedem Ort, markierten kleine geflochtene Opferkörbe Schritt und Tritt, gefüllt mit bunten Blüten, Reisküchlein, Früchten und Räucherkerzen. Schwarz-weiß gewürfelte Tücher verzieren Altäre und Brücken, Bäume und Statuen. Schwarz und weiß für die Balance zwischen Gut und Böse, Göttern und Dämonen.
Und Balance auf dem Surfbrett. Das Wellenreiten ist eine der Hauptattraktionen Balis, seit 4 Minuten Film hier die Welt verändert haben. Morning of the Earth heißt er, von 1972. Die Szene aus Bali zeigt die lange links gezogene Welle von Uluwatu. Surfer gleiten sie entlang. Es sieht nach vollendetem Spaß aus, begleitet von einem schwelgerischen Soundtrack.
Es hat einen großartigen Surf. Der Hauptgrund dafür, in Bali zu sein, sind die Wellen. Es sind einige der besten Wellen auf der ganzen Welt, besonders hier. Der Padang Padang Beach von Uluwatu ist bekannt für eine der zuverlässigsten Surfwellen weltweit. Zum Glück gibt es auch gute Wellen für Anfänger. Wir haben also Wellen für jeden. Auch Wellen für Fortgeschrittene, die auch für Leute, die seit 10 oder 20 Jahren surfen, noch eine Herausforderung sind. Wir können alles bieten. Wir haben eine tolle Jahreszeit, großartiges Wetter. Bali ist ganz klar ein fantastischer Ort. Es hat auch eine spannende Kultur und all so etwas. Es war also keine schwierige Entscheidung, hierher zu kommen.
Cameron ist vor 6 Jahren von der australischen Goldküste nach Bali gezogen, um eine Surfschule in Uluwatu aufzumachen. Der 43-Jährige stammt aus Sydney, beides Hotspots der Surferszene. Aber nirgendwo sei das Surfen so gut wie hier, an der Südwestküste von Bali. Mit Mitte 30 wollte er etwas an seinem Leben ändern.
Ich habe die Computer leichten Herzens hinter mir gelassen und mich stattdessen auf Surfbretter gestürzt. Das ist viel aufregender. Als ich sah, wie die Surfindustrie loslegte, sie ist ja noch ziemlich jung, also vielleicht 10, lass es 20 Jahre sein, sogar in Australien. Ich hatte nie eine einzige Surfstunde, einfach weil es keine gab. Ich sah also diese Marktlücke. Klar gab es schon andere Surfcamps, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Der Australier spricht Indonesisch, aber nicht Balinesisch. Das sei eine komplett andere Sprache. Im riesigen Archipel Indonesien haben viele der 17.000 Inseln verschiedene Sprachen oder mindestens einen speziellen Dialekt. Rund 750 gibt es insgesamt. Camerons Frau stammt aus Jakarta. Sie spricht Indonesisch und Westjavanesisch, aber auch kein Balinesisch. Ihr Sohn wird das vielleicht eines Tages tun. Bis dahin soll er sich auf das Wesentliche konzentrieren, auf das Surfen, wenn er will.
Ja, er war schon mit mir draußen auf dem Brett gewesen, mit Rettungsweste und festgeschnallt natürlich. Da war er 10 Monate alt. In den vergangenen 2 Jahren war er nicht mehr surfen, aber das wollen wir in den nächsten Wochen noch einmal probieren.
Doch auch das Paradies hat seine dunklen Seiten. Die Surfer, die hinter der Brandung auf ihren Brettern sitzen und auf die passende Welle warten, müssen oft Plastiktüten von den Füßen streifen, Flaschen und kaputten Sandalen ausweichen.
Der Surferstar Kelly Slater schrieb schon 2012 von der schlimmsten Verschmutzung und Vermüllung, die er je gesehen habe. Heute treiben oft riesige Plastikmüllteppiche die Küste entlang. Berge häufen sich auf den Stränden an. Vieles wird vom benachbarten Java herübergetrieben. Indonesien ist der zweitgrößte Meeresverschmutzer nach China.
In der Dunkelheit sieht man das Plastik nicht. Nach Sonnenuntergang sitzen sonnengebräunte junge Menschen barfuß in den Restaurants und Beachbars. DJs servieren entspannte Musik und freundliche Kellner die passenden Drinks. Der zwanglose Surfer-Lifestyle lockt viele nach Bali, viele Touristen und viele Arbeitssuchende. Ferris ist hierher gezogen und arbeitet als Träger und Fahrer.
Money.
Yeah. Es ist das Geld. Hier habe ich Arbeit und verdiene mehr als in Jakarta, wo ich herkomme.
Auch Made setzt auf die Touristen. Die Frau ist eine von vielen, die voll beladen mit Sarongs, den bunten Allzwecktüchern, die Strände abklappern.
Ich verkaufe Sarongs für 60.000 Rupia. Aber heute bin ich zu spät dran. Kaufen Sie einen. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich muss alles alleine machen. Ich hatte nur 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Aber der Sohn ist gestorben.
Früher wäre es den Balinesen nicht im Traum eingefallen, aus dem Strand und den Wellen Profit zu schlagen. Schließlich gilt das Meer als Wohnsitz der Dämonen. Allzu oft gehört das Verhalten an den Badeorten wie Kuta und Nusa Dua allerdings auch ins Reich der Finsternis. Hier wird gefeiert bis zum Exzess, gesoffen, geprügelt und geraubt. Drogen sind ein Problem. Obwohl Indonesien eine strenge Antidrogenpolitik pflegt, schmuggeln auch Touristen Rauschgift in Mengen. Für den, der sich erwischen lässt, wird das Paradies Bali schnell zur Hölle. Er muss mit der Todesstrafe rechnen oder zumindest mit vielen Jahren im berüchtigten Gefängnis von Kerobuka. Und das liegt natürlich an der Küste, dort, wo das Böse zu Hause ist.
Für Mag ist das Meer das Glück und Bali das Paradies. Die Spanierin war jahrelang ein Workaholic, Finanzchefin eines internationalen Unternehmens. So erzählt sie auf dem Surfboard am Padang Padang Beach. Dann aber verlor sie den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. In ihrer Verzweiflung schmiss sie ihren Job, reiste um die Welt und fand auf Bali ihre Leidenschaft, das Surfen. Ein Jahr lang hat sie nichts anderes getan. Seit ein paar Monaten gestaltet sie nun mit Liebe die Webseite einer Surfschule und ist ansonsten, so oft es geht, im Wasser. Von ihrem Brett aus hält sie Ausschau nach Seekühen, Schildkröten und natürlich nach der richtigen Welle. Am Strand hatte sich eine Band aus Jakarta an schiefen Klapptischen im Sand bequem gemacht. Sie improvisieren, genießen und probieren neue Songs aus. Bali scheint der richtige Ort für einen Neuanfang zu sein. Mag, die Spanierin, ihr Surflehrer Johnny, der aus Sumatra hierher gekommen ist, Cameron, sein Chef, der früher eine IT-Firma hatte, und viele, viele andere projizieren ihren Traum auf Bali. Wer Sinn vermisst, bekommt ihn hier. Und tatsächlich, an wenigen Orten begegnen sich das Profane und das Erhabene so offensichtlich wie auf Bali. Der hinduistisch-animistische Glaube ist überall spür- und sichtbar. Die allgegenwärtigen Opferkörbchen lassen die Schritte der Touristen vorsichtig werden. Niemand will eines umtreten. Der Duft der Räucherkerzen, die für die Götter und guten Geister angezündet werden, steigt in die Nase. Oft sind Häuser, Tore und Mauern kunstvoll verziert.
Denn wenn wir es so schön machen, wie wir können, dann sind die Götter glücklich.
Erklärt Kadek Adita Pramayana, ein Lehrer auf Bali. Reich geschmückte Tempel zur Anbetung der Götter gibt es überall. In jedem Haus ein kleiner, in jedem Dorf ein großer und einige riesige für die ganze Insel.
In Ubud steht der Tempel einer neuen Glaubensgemeinschaft, der digitalen Nomaden. Eine Treppe hinauf, die mit orangefarbenen Nelken geschmückt ist, vor der Tür das Hinweisschild, dass man die Schuhe ausziehen und bitte ordentlich stapeln soll, dann hinein in freundliche, helle Räume eines alten Bambushauses. Das ist Hubud, ein Hub, also zu Deutsch, ein Drehkreuz in Ubud, und nach wenigen Schritten gelangt man an einen zauberhaften Ort.
Wir sitzen im Garten, in der Kantine, einem Bio-Restaurant und schauen auf Bäume, auf einen Wald und manchmal auf Affen.
Steve Munro, einer der Gründer von Hubot, ist vor 9 Jahren nach Bali gezogen. Seine Frau und er haben vorher 10 Jahre lang für die Vereinten Nationen in Usbekistan, Sri Lanka und Kambodscha gearbeitet. Zuletzt war er für das Minenräumprogramm zuständig. Und dann kam Steves verfrühte Midlife-Crisis.
Wir waren 2 Kanadier in Kambodscha mit 2 kleinen Kindern und fragten uns, wo es jetzt hingehen soll. In dieser Zeit sind wir viel gereist und Ubud war der einzige Ort, an den wir zurückgekehrt sind. Ubud hat etwas Besonderes, eine magnetische Anziehungskraft. Und eines Abends haben wir im Spaß gesagt, können wir nicht auf Bali leben? Wir haben uns informiert, wo unsere Kinder zur Schule gehen könnten, googelten und trafen auf die Green School, die gerade eröffnet hatte. Wir riefen an und fragten, ob sie ab September etwas frei hätten und damit war es besiegelt.
Had a 20-minute conversation and said, okay, save us a spot for next September, and that was it.
Die Green School ist eine Schule ohne Wände, mitten im Grün. Die Natur ist hier Lehrerin, Nachhaltigkeit das große Thema. Grüne Visionäre sollen später die Welt verändern. Eine der Erfolgsgeschichten ist das Projekt Bye Bye Plastic Bags von 2 grünen Schülerinnen. Ihr Ziel, die Insel der Götter von Plastiktüten zu befreien. Dafür sind sie sogar in den Hungerstreik getreten und haben so den Gouverneur von ihrer Sache überzeugt. Viele Eltern, deren Kinder zur Green School gehen, waren in einer ähnlichen Situation wie Steve und seine Frau.
Die wenigsten Menschen, die wir hier getroffen haben, also von den Nicht-Indonesiern, hatten einen Job. Wir waren alle in einer Übergangsphase. Die einen hatten gerade ihre Firma verkauft, machten ein Sabbatjahr, hatten gekündigt und so waren wir alle in dieser Phase, was machen wir jetzt? Wie erfinde ich mich neu? Ich zum Beispiel bin Experte für UN-Hilfsprogramme, aber das lässt sich hier schlecht anwenden. Wir hatten also viele kreative, talentierte Menschen, die offen für Veränderung waren. Und so entstand die Idee für Hubot. Was wäre, wenn wir eine Art Clubhaus für Talente der verschiedensten Art aufmachen?
Dieses Clubhaus für Menschen in der Übergangsphase wurde 2013 zu Hubot. Ein sogenannter Coworking Space. An den Tischen der Kantine sitzen einige Mitglieder, 250 sind es im Schnitt. Sie arbeiten mit Blick auf Reisfelder und Palmen, haben schnelles und fast ausfallsicheres Internet und die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen auszutauschen.
Wir sind oft die erste Anlaufstelle für diese Menschen, nachdem sie etwas Drastisches getan haben. Nicht unbedingt gekündigt, aber auf jeden Fall Entscheidendes geändert. Und dafür verspüren sie viel Druck von Freunden und Familie. Warum tust du das? Was ist los mit dir? Und wenn sie dann hierher kommen, haben sie oft das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Es gibt aber auch eine Art Bibliothek mit Schweigearbeitsplätzen und Kabinen für Skype-Konferenzen. Eine Mitgliedschaft ist für 1 Monat oder 1 Jahr oder auch nur für 1 Tag zu haben. Im Inneren des Hauses stehen Wasserkühler und ein Stand mit Prospekten für ein Saft-Körperreinigungsprogramm, einen Kurs für Codiersprachen und für ein japanisches Restaurant. Nachhaltig, was sonst? Produzierte T-Shirts mit ironischen Sprüchen hängen hier. Vertrau mir, ich bin ein Heiler. Auf den Tischen im hinteren Teil des Raumes stehen aufgeklappte Laptops, mit Flamingos verziert, schwarz bemalt, mit einem Obstlogo versehen. Hier sitzen die digitalen Nomaden aus verschiedenen Ländern, mit verschiedensten Talenten, aber
alle haben eines gemeinsam, sie arbeiten ortsunabhängig. Ob als Freischaffende, die für verschiedene Firmen arbeiten, oder Angestellte, die Vollzeit, aber eben von woanders arbeiten, ob sie eine eigene Firma haben, Technologieentwickler sind oder Entwicklungshilfeberater, sie haben sich alle für eine bestimmte Art zu leben entschieden.
Sie sind Menschen, die haben sehr deliberat einen Lifestyle zuerst gewählt. And then design their life around that.
Nur 2 Straßen weiter, aber Welten von diesem Tempel des 21. Jahrhunderts entfernt, wird ein Stück des alten Bali lebendig gehalten. Im Agung Rai Museum of Art. In den riesenhaften Gartenanlagen lässt es sich leicht verlaufen. Moosbewachsene Statuen beobachten die Besucher am Seerosenteich, an der Laubenbrücke, am Fluss und auf den Reisfeldern. Die Jugend des benachbarten Viertels läuft nachmittags über Trampelpfade zwischen den Feldern entlang zum Museum, um die alten Tänze zu erlernen. Und abends führen sie sie vor. Doch wie viel von der Kultur, von den Tänzen, den Schnitzereien, den Statuen ist authentisch? Welche Rolle spielt Kultur im Leben der balinesischen Bevölkerung heute noch? Und wie viel davon, wie viel vom präsenten Bali-Bild ist nur für Touristen oder von den zugewanderten Traumsuchern entwickelt? Nein, das sei schon alles balinesische Kultur, versichert Agung Rai.
Because there were no word in Bali for art.
Es gibt kein Wort für Kunst auf Balinesisch. Seit 1000 Jahren ist Kunst Teil des Alltags. Das ist für die Balinesen eine normale Form, sich auszudrücken. Sie schnitzen, weben, malen, spielen Gamelan-Musik, tanzen. Das ist Schönheit.
Diese balinesische Kultur zu erhalten, ist die Mission des Balinesen Agung Rai, sein Traum, den er schon als 20-Jähriger hatte. 1996 entstand schließlich ARMA, das Agung Rai Museum of Art. Die Werke traditioneller balinesischer Künstler sind hier zu sehen, Kunst der Gegenwart, Werke von Europäern, die auf Bali gemalt haben, und hier wird auch Kunst unterrichtet.
Die Kinder lernen ihre Kultur und ihre Geschichte nicht mehr in der Schule. Aber wenn wir ihnen das zum ersten Mal nahe bringen, kommen sie wieder und fragen nach. Warum ist etwas so und warum ist etwas so? Ich will, dass die Kinder Kunst begreifen und dass sie immer wieder kommen.
Agung Rai sieht in allem ein Gemälde, in jedem Baum, in jedem Himmelsblick, in jedem Farn. Die Gärten und das Museum sind nach seinen Entwürfen angelegt. Die Reisfelder direkt an die Bungalows anzuschließen, war seine Idee. So kann er jeden Morgen von seinem Dorf zum Museum laufen, auf dem Land, auf dem seine Familie schon in 11. Generation lebt. Mit den Füßen im Boden und den Gedanken im Kunsthimmel, so lebt und arbeitet Agung Rai. Oben und unten sind sehr nah beisammen. Und das gilt für fast alle Balinesen.
Weil wir uns immer in einem Wechsel befinden. Wir sind nur übergangsweise auf der Erde. Darum fürchten wir Balinesen auch nichts.
Das fasziniert die Europäer so an Bali, glaubt Agung Rai. Er selbst ist viel gereist. Nach Europa, Amerika, nach Japan. Aber die tiefe Spiritualität findet er nur hier. Und deshalb will er nirgendwo anders leben als auf Bali.
Alle und alles sind miteinander verbunden. Aber in Europa ist etwas verloren gegangen, das es hier immer noch gibt. Ich lebe immer noch auf dem Grund und Boden meiner Familie. Früher habe ich für meine Eltern gesorgt. Jetzt lebt mein Sohn mit seiner Frau bei mir. Wir alle beziehen uns aufeinander. Ich will ihnen Kunst beibringen und ich lerne auch etwas von meinen Enkeln.
Die lernen wiederum die traditionellen Tänze und alles über die balinesische Kultur im Museum. Ein Raum im Museum ist Walter Spies gewidmet, einem deutschen Künstler, der die balinesische Kunst und ihre Verbreitung entscheidend gefördert hat.
Er hat sie stimuliert. Er ist von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf gegangen und hat geschaut und gelernt. Er hat sich auch Balinesisch beigebracht. Das ist nicht einfach, aber es war die richtige Art, sich den Balinesen und ihrer Kultur zu nähern. Spies liebte beides. Und darum kam er auch auf die Idee, zusammen mit seinem Freund Rudolf Bonnet die europäische und balinesische Kunst zu verschmelzen, eine Synergie zu schaffen.
Ein in Moskau geborener Deutscher kommt Anfang der 20er Jahre nach Bali und entwickelt dort mit einem Holländer gemeinsam die neue balinesische Malerei. Walter Spies ließ sich von allem faszinieren und führte selbst ein schillerndes Leben. Er arbeitete an dem Stummfilmklassiker Nosferatu mit und war mit dessen Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau liiert, fuhr zur See, landete in Java und leitete das Hoforchester des dortigen Prinzen. Auf Bali führte ihn sein Forscherdrang quer über die Insel. Er bildete den Alltag auf fantastische Weise ab, vom Dschungel bis zum Reisanbau. Er brachte den balinesischen Malern die Perspektive bei, er liebte die traditionelle Musik und Tänze Balis und entwickelte schließlich den Ketchak-Tanz als A cappella-Darbietung, ausgerechnet ein echter Schlager, der die Touristen allabendlich zur Vorstellung lockt. Walter Spiesse realistische Bilder dieses tropischen Paradieses lockten zahlreiche Prominente nach Ubud. Vicky Baum schrieb ihr ihren Roman Leben und Tod auf Bali. Charlie Chaplin speiste Schildkrötensuppe. Barbara Hutton schaute vorbei. Die Fliegerin Ellie Beinhorn, der Komponist Cole Porter. Alle ließen sich von dem Künstler die Insel der Götter zeigen. Doch auch das Paradies wurde von den Dämonen des Krieges heimgesucht. 1942 wurde Spies als Deutscher interniert. Das Schiff, auf dem er als Kriegsgefangener verschickt werden sollte, wurde von den Japanern versenkt. Der Welt- und Lebemann starb mit gerade mal 46 Jahren im Indischen Ozean.
In Sidemen hatte sich Walter Spies Ende der 30er Jahre noch ein Haus bauen lassen, abgeschieden im südöstlichen Inselinneren mit einem fantastischen Blick über die Reisfelder. Hier findet sich heute noch eine Ahnung von Bali, wie es einmal war. Es ist Freitagnachmittag. Die Bauern kehren von der Arbeit auf den Feldern zurück. Sie wandern die Erdwelle zwischen den Terrassen entlang. Ab und zu meldet sich ein Wasserbüffel. Und in den Bewässerungskanälen baden die Kinder, springen und schwimmen nackt im Wasser herum. Die Mütter waschen ihnen die Haare. Eine steht halb nackt im Kanal, die andere angezogen, aber durchnässt.
Die balinesischen Frauen waren immer schon oben ohne. Da braucht man keine Vorstellungskraft. Wir haben keine Scheu, alles zu zeigen,
erläutert der Lehrer Kadek aus Sidemen.
Muslimen people, they have pornography laws.
Die Muslime haben Gesetze gegen Pornografie. Sie hassen Bali. Sie hassen es, dass die Touristen hier in Bikinis oder oben ohne am Strand liegen. Dass die Balinesinnen freizügig herumlaufen. Das ist auch ein Grund für die islamistischen Bombenanschläge von 2002 mit mehr als 200 Toten. Die Muslime wollen jetzt Kleidungsgesetze für Bali durchsetzen. Aber Bali kämpft dagegen.
But Bali, fight for this.
Weitere Frauen kommen vorbei, schmale, ältere Damen im langen, gewickelten Rock, auf dem Kopf ein buntes Tuch zum Ring gebunden. Darauf tragen sie Wasserkanister oder Körbe voller violetter, weißer, orangefarbener Blumen als Opfergaben.
Auf einem Hügel inmitten der Reisfelder steht im Schatten riesiger Banyanbäume ein Tempel, in dem die Göttin des Reisanbaus angebetet wird. Es gibt Götter und Geister für und gegen alles. Der balinesische Hinduismus mit seinen Elementen des Geisterglaubens ist eine sehr praktisch orientierte Religion.
All das Essen aus den Opfergaben, die wir zum Tempel bringen, alles, was wir den Göttern opfern, das essen wir später. Denn wir glauben, dass es den Segen der Götter hat.
Dicknasige Figuren aus den indischen Epen Mahabharata und Ramayana verzieren Brückenpfeiler, Torpfosten und Mauern. Sie blicken aus dem wuchernden Grün der üppig bewachsenen Böschungen. Die Geister wohnen überall. Aber die Götter wohnen vor allem an einem Ort, dem Gunung Agung.
Der heilige Berg, unweit von Sidemen, ist ein Vulkan. Nachdem er mehr als 50 Jahre geschwiegen hatte, begann der Agung im Herbst 2017 zu grummeln, zu rumpeln und Aschewolken auszustoßen. Lava floss den Berg hinab. Gesteinsströme verwüsteten Flussbetten und zerstörten Straßen. Zigtausende Menschen mussten ihre Dörfer verlassen. Touristen strichen ihren Urlaub im Paradies. Die Dorfbewohner sind inzwischen wieder zurück. Die Touristen jedoch sind zurückhaltend, sehr zum Kummer der Balinesen. Dabei ist die Gefahr vorbei. Das meint nicht nur die indonesische Vulkanaufsicht und Katastrophenschutzbehörde, sondern auch Manku Bon. Auf dem Weg zu ihm kämpft der Allradantrieb des Jeeps. Schließlich geht es nur noch zu Fuß über einen schmalen Pfad weiter hoch. Der Priester lebt abgeschieden in einem unscheinbaren Häuschen am Hang des Agung, oberhalb des Dorfes Banjar Pujang.
Ich bin der Wächter des Berges seit 2017. Als der Agung begann, unruhig zu werden, wurde ich neugierig und stieg auf den Berg, um am Krater zu sehen, was dort passiert. Ich habe Staub, Asche, Rauch, aber kein Feuer gesehen. Und einen Baum, einen bestimmten Baum, der die Einheit unserer drei wichtigsten Götter symbolisiert. Vishnu, Brahma, Shiva.
Das war für ihn das Zeichen, dass hier der richtige Ort ist, um die Felder und Tiere der Bauern zu retten. Er brachte den Göttern Opfer dar.
Sobald ich ein Erdbeben spüre, bringe ich eine weiße Ente und ein weißes Huhn zum Krater, als Opfer. 10 Mal habe ich das schon gemacht.
Als die Behörden die Evakuierung anordneten, weigerte sich Manco Bon zu gehen. Wer sollte sonst auf den Berg aufpassen? Sein Gesicht ist zerfurcht und schmal, sein Kinnbart weiß, im Mund hat er nur noch wenige dunkle Zahnstumpen. Er hält einen gedrehten Gusseisenstab fest wie einen Hütestab. Darauf stützt er sich ab, wenn er zum Krater hochklettert. 9 Stunden dauert der beschwerliche Weg für den Alten.
Mein Vater war auch schon Priester hier, an dieser Stelle. Als der Agung 1963 ausbrach, sind wir weggezogen. Mein Vater wurde anderswo Priester und ich nach ihm. Als meine Frau gestorben ist, wollte ich hierhin zurückkehren. Ich fühle, dass ich hierher gehöre und dass ich der Priester für die Spitze des Berges bin. Das ist das Land meiner Vorfahren.
Ruhig sitzt der 72-Jährige auf dem Boden vor seinem Häuschen. Hinter ihm lugt sein Enkel aus der Tür. Hühner rennen durch den Staub. Manco Bon blickt über Bäume und Büsche hinauf zum Berg, dem Sitz der Götter so nah wie sonst niemand und nirgends auf Bali.
Außer vielleicht am Tempel von Uluwatu, auf den Klippen hoch über der Brandung des Indischen Ozeans. Zahllose Touristen steigen die Stufen hinauf. Die Mauern des hinduistischen Heiligtums umgeben alte Frangipani-Bäume. Knorrige Gesellen, deren Blüten aber betörend duften. Pura Luhur Uluwatu, Tempel göttlicher Herkunft auf der Spitze des Steines, heißt er vollständig. Hier soll einst ein Mönch spirituelle Erleuchtung gefunden haben. Leicht vorzustellen. Dem Himmel so nah, hoch über dem tosenden Meer, betäubt von aromatischer Süße. Jetzt soll der Tempel wie eine Festung auf der südlichsten Spitze der Insel gelegen, Bali vor bösen Geistern und Dämonen bewahren. Jeden Abend kämpfen hier Dämonen gegen Götter. Beim Ketchak-Feuertanz im Amphitheater auf den Klippen. Die Sänger sitzen im Kreis um die Hauptfiguren Rama, eine Inkarnation Vishnus, seine Frau Sita, den Dämon Ravana und den tapferen Affengeneral Hanuman. Es gibt keine Instrumente. Der Chor singt Rhythmus, Melodie und Perkussion gleichzeitig. Unaufhörlich, wie in Trance, beschwörend und dramatisch. Die Sonne geht dabei unter in einem spektakulären Farbenspiel. Der Himmel über dem Meer wie ein Gemälde von William Turner. Grün, Violett, Rot, Orange und Grau, mit dem Pinsel zart ineinander gewischt.
Die Mondsichel hat sich aus diesem Kunstwerk erhoben. Der Ketchak-Tanz ist zu Ende, das Böse besiegt. Doch das kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Bali bleibt die Insel der Götter und Dämonen, Menschen und Träume.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Götter, Menschen und Dämonen. Bali, die Insel der Sinnsucher. Eine Sendung von Lena Bodewein, ARD Studio Singapur. Es sprachen neben weiteren Holger Senzel und die Autorin. Technik Simon Janssen, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Juliana Eisenführ.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.